Dezember 1977. Ein Spielzeuggeschäft in San Diego, Kalifornien. Kurz vor Weihnachten. Die Regale quellen über vor Puppen, Brettspielen und Modellautos. Auch das Geschäft ist rappelvoll. Menschen drängen sich durch die Flure. Hektisch und gestresst wollen sie alle noch schnell Geschenke für die Verwandtschaft kaufen. Vor einem großen Sonderaufbau bleibt ein Paar stehen. Der Mann blickt verdutzt auf etwas, das er nicht versteht. Kartons mit dem Star Wars Logo drauf, aber ohne Inhalt. Keine Luke Skywalker Figur, kein Darth Vader, nicht mal der nervige kleine Roboter. Nur Luft in einer bunt bedruckten Box. But this Star Wars Early Bird Certificate Package is in stores with its colorful Star Wars picture display. Diese leere Box selbst soll das Produkt sein. Für $14. Dafür bekommt man ein Zertifikat. Es ist ein Early Bird Certificate Package. Und irgendwann, im Sommer wahrscheinlich, kriegt man dann die echte Figur. So steht es auf der Verpackung. Chewbacca, Luke and Princess Leia, they're the Star Wars Early Bird Certificate. So abstrus es auch klingt, das Paar kauft die leere Schachtel. Wie 100.000 andere Eltern und Fans in diesem Winter auch. Rund 500.000 leere Pappschachteln, verkauft für $14 das Stück. Was hier nach einer dreisten Marketingaktion klingt, war es irgendwie auch. Aber hinter den leeren Kartons steckt eine unglaubliche, aber wahre Geschichte. Die Geschichte eines einzigen Mannes, der beim Verhandeln seines Vertrags ein Detail einbaute, das die Filmindustrie damals für irrelevant hielt. Eine kleine Klausel, die sich als teuerste Fehleinschätzung der Unterhaltungsindustrie entpuppen sollte und Hollywood für immer verändert hat. Hi. Mein Name ist Janis und ich erzähle euch mit Studio J komplexe Themen in guten Geschichten.
J.
Bis vor unserem letzten Video über die Tinder-Story kanntet ihr mich wahrscheinlich noch gar nicht. Dabei beschäftigen sich mein Team und ich schon seit Jahren mit den Geschichten von großen Marken und Unternehmen. Über 70 Stories haben wir bereits in unseren Formaten wie Kampf der Unternehmen oder Imperium erzählt. Aber auf diese Geschichte freue ich mich ganz besonders. George Lucas hat mit Star Wars eine Welt erschaffen. Raumschiffe, Lichtschwerter, Wookies, Regierung, Handelszonen. Als ich die Filme das erste Mal mit ungefähr 12 Jahren auf damals noch VHS-Kassette gesehen habe, habe ich einen Großteil der Handlung überhaupt nicht verstanden. Es waren die Bilder, dieses Universum, die Musik, diese fremde Welt und wie alles darin aussah, was mich absolut begeistert hat. In diesem Video erzählen wir dir die Geschichte hinter Star Wars. Wie der Erschaffer dieses Universums von einem Rebell der Filmindustrie zum Imperator seines eigenen kreativen Reichs wurde. Und wie er seine Macht nutzte für den cleversten Business-Move, den Hollywood bis dahin je gesehen hatte. Diese Geschichte beginnt mit einem Mann, der fast keine zweite Chance mehr bekommen hätte. April 1973 in San Francisco. George Lucas ist 29 Jahre alt, sitzt in seinem Arbeitszimmer und grübelt. Vor ihm seine Schreibmaschine, leere Kaffeetassen und unbeschriebene Blätter. Sein erster Spielfilm, THX 1138, war ein kommerzieller Flop. Doch das ist es nicht, was ihm keine Ruhe lässt. Das Studio hat seinen Film, in dem sich ein Mann gegen ein kaltes, totalitäres Kontrollsystem auflehnt, umgeschnitten. Gegen seinen Willen. Lucas hat am eigenen Leib zu spüren bekommen, in Hollywood zählt vor allem eine Währung. Macht. Und Macht bedeutet zu dieser Zeit und in dieser Branche vor allem eins. Kontrolle. Jetzt arbeitet er an seinem nächsten Film, American Graffiti. Kleines Budget, großes Risiko. Niemand glaubt so wirklich an das Projekt, außer er selbst. American Graffiti erzählt von einer letzten Sommernacht in Kalifornien, in der eine Gruppe Jugendlicher durch die Stadt cruist, flirtet, Rennen fährt und irgendwie spürt, dass mit dem Morgen das Erwachsenwerden beginnt. Der Film wird 1973 mit $800.000 Budget gedreht und spielt allein in den USA über 100 Millionen ein. Er erhält gleich 5 Oscar-Nominierungen. Über Nacht ist George Lucas nicht mehr der Regisseur mit einem Flop im Rücken, er ist plötzlich heiß begehrt. Und genau in diesem Moment, als er zum ersten Mal echte Verhandlungsmacht hat, beginnt er nachzudenken. Was will er eigentlich? Anerkennung? Weniger Arbeit? Mehr Geld? Nein. Er will nie wieder erleben, wie ein Studio seinen Film zerschneidet. Und damit genau das nicht nochmal passieren kann, hat er einen Plan. 1975, 2 Jahre nach American Graffiti, in einem Bürogebäude von 20th Century Fox in Los Angeles. George Lucas sitzt dem Studiochef Alan Ladd Jr. gegenüber. Das Filmstudio hat überraschend grünes Licht für seine nächste Produktion gegeben. Intern gilt es jedoch bereits als zu teuer, zu wirr und irgendwie zu seltsam. Ein Titel gibt es schon: The Star Wars. In den Verhandlungen könnte George Lucas jetzt schätzungsweise eine $500.000 für seine Arbeit verlangen. Nach dem großen Erfolg von American Graffiti wäre er das definitiv wert. Stattdessen verlangt er nur einen Bruchteil davon, etwa $150.000. Aber dafür will er etwas anderes. Etwas, das das Studio für absolut wertlos hält. Die Lizenzrechte an dem Star Wars-Universum. An allen Rechten, an allen möglichen Fortsetzungen. Der Studiochef traut seinen Ohren nicht. 20th Century Fox hat erst vor kurzem seine gesamte Lizenzabteilung dicht gemacht, weil sie nur Verluste produziert hat. Wer kauft schon Plastikpuppen zu einem Film? Alan Ladd Jr. willigt überglücklich ein. Lucas soll seinen Film machen. Und wenn er es schon anbietet, doch gleich für weniger als die Hälfte. Es ist der beste Deal, den Fox je abgeschlossen hat. Das glaubt man zumindest damals. Was George Lucas hier getan hat, ist genial und mutig zugleich. Er hat nicht nach mehr Geld gefragt, er hat nach etwas gefragt, das der andere für wertlos hielt, und er hat es bekommen, weil der Gegenseite gar nicht klar war, was sie gerade abgetreten hat. $350.000 Gehaltsunterschied klingt nach einem schlechten Deal für Lucas, aber diese $350.000 sichern ihm die Rechte an allem, was je mit dem Namen Star Wars verbunden sein wird. Jedes Spielzeug, jede Actionfigur, jedes T-Shirt, jedes Lego-Set, jede Fortsetzung, jede Prequel-Serie, jede Streaming-Show, alles. Alan Ladd Jr. hat nach dem Deal sogar ein schlechtes Gewissen und irgendwie das Gefühl, er habe George Lucas über den Tisch gezogen. Mai 1977 am Hollywood Boulevard in Los Angeles. George Lucas sitzt mit seiner Frau Marcia in einem Diner. Er ist erschöpft. Seit Monaten hat er kaum geschlafen. Und wurde zwischenzeitlich sogar wegen gefährlich hohem Blutdruck ins Krankenhaus eingeliefert. Nun ist Star Wars zwar fertig, aber eher körperlich am Ende. Und mit dem Ergebnis auch nicht so wirklich zufrieden. Er glaubt kaum an den Erfolg. Das Erwachen der Macht läuft gerade einmal in 37 Kinos in den gesamten USA an. So still und leise wie der Film kommt, wird er vermutlich auch wieder verschwinden. Beim Verlassen des Diners sehen George und Marcia eine Menschenmenge. Sie glauben, dass die Massen auf irgendeinen Promi warten, bis sie bemerken, dass es eine Schlange ist, die wartet. Einmal um den Block, bis ans Kino am Ende der Straße. Und in dem läuft Star Wars. Der Film wird unerwartet zum Kassenschlager. Aus 37 Kinos werden innerhalb von Wochen über 1000. Die Menschen sind begeistert von seinem Märchen im Weltraum. In manchen Städten läuft der Film monatelang und weltweit spielt er eine $500.000 ein. Fox rettet er damit das Jahresbudget. Und George Lucas? Dem gehört das Merchandising. Als Star Wars im Mai 1977 die Kinos stürmt, gibt es auf dem Markt kein einziges Spielzeug. Gar keins. Auch weil niemand so richtig damit gerechnet hat, dass der Film so ein Erfolg wird. Der Spielzeughersteller Kenner Toys aus Cincinnati hat sich zwar die Lizenz beschafft, kommt aber gar nicht hinterher. Die Figuren sind noch in der Produktion. Kurzerhand erfinden sie für das Weihnachtsgeschäft das Early Bird Certificate Package. Die leere Schachtel für $14, die ihr schon kennt. 500.000 Personen kaufen die leere Schachtel, um im Sommer 1978 eine Figur zu erhalten. Und weil ein bisschen Star Wars Luft zu Weihnachten immer noch besser ist als gar kein Star Wars. Schlussendlich verkauft Kenner Toys 40 Millionen Stück. 100 Millionen Dollar Umsatz. In einem einzigen Jahr. Nur mit Spielzeug. Zu einem einzigen Film. Und ein Großteil des Geldes fließt an George Lucas. Aber das ist erst der Anfang. Innerhalb weniger Jahre erscheinen Star Wars Cornflakes Schachteln, Star Wars T-Shirts, Star Wars Schulranzen, Star Wars Bettwäsche, Star Wars Radiergummi. Alles. George Lucas muss eine eigene Abteilung aufbauen, die nur Lizenzverträge abschließt. Schauspielerin Carrie Fisher, Prinzessin Leia, sagt später einmal halb im Scherz:
Every time I look in the mirror, I have to send you a check for a couple of bucks.
Jedes Mal, wenn ich in den Spiegel schaue, schulde ich George Lucas einen Dollar. Er verdient mit ihrem Gesicht Millionen. Sie selbst oder 20th Century Fox keinen einzigen Cent. Das ist wahrscheinlich der Unterschied zwischen einem Deal, der sich auszahlt, und einem Deal, der dich unfassbar reich macht. Frühjahr 1978, in der Fox-Zentrale in Los Angeles. 3 Jahre sind seit dem Handschlag zu Star Wars das Erwachen der Macht zwischen dem Studio und George Lucas vergangen. Star Wars wurde inzwischen der erfolgreichste Film aller Zeiten. Und natürlich will Fox eine Fortsetzung. Alan Ladd Jr. geht in die Vollen. Er bietet alles an. Budget, Crew, Unterstützung. Doch Lucas schüttelt den Kopf. Wozu braucht er das Studio überhaupt? Geld hat er genug. Also warum soll er die Fortsetzung nicht einfach selbst finanzieren? Gesagt, getan. Lucas investiert sein gesamtes Star Wars Vermögen in die Produktion von Das Imperium schlägt zurück. Er verpfändet gewissermaßen sein gesamtes Vermögen für einen noch höheren Kredit. Aber es kommt, wie es kommen musste. Der Dreh zieht sich, das Budget explodiert von 15 auf sage und schreibe 28 Millionen Dollar. Die Bank bekommt Panik und droht ihm, den Kredit zu entziehen. Lucas steht kurz vor dem persönlichen Bankrott. Zähneknirschend muss er deshalb Fox doch wieder mit ins Boot holen, als Bürger. Das Imperium schlägt zurück, spielt 1980 rund 400 Millionen Dollar ein. Nach dem erfolgreichsten Film aller Zeiten ist es die erfolgreichste Fortsetzung aller Zeiten. Lucas tilgt seine Schulden und zahlt seinen Mitarbeitenden einen Bonus von insgesamt 5 Millionen Dollar. Puh, kurze Verschnaufpause. Was soll jetzt noch kommen? Nördlich von San Francisco, in den Hügeln von Marin County, entsteht Ende der 70er Jahre etwas, das es in der Filmgeschichte so noch nicht gegeben hat. George Lucas kauft Land. Viel Land. Und er baut darauf keine Villa, sondern ein Produktionsimperium. Die Skywalker Ranch.
Well, we've made it to Skywalker Ranch. Here's the main house behind and here's a tourist that we picked up.
Mehrere Gebäude für Regie, Sound, Postproduktion, eine eigene Bibliothek, eigene Weinberge und Tiere. Und im Zentrum ein viktorianisches Haupthaus, das aussieht wie aus einem anderen Jahrhundert. Wer hier arbeitet, verlässt das Gelände kaum noch. Und das ist Absicht. Es ist gewissermaßen der Apple Campus vor Apple, das Google Bällebad vor Google oder der kostenlose Filterkaffee beim ZDF in Mainz vor... Ach egal. 1983 schließt Lucas die ursprüngliche Trilogie mit dem letzten Teil, Die Rückkehr der Jedi-Ritter, ab. Für die Prequel-Ideen, die ihm zu diesem Zeitpunkt durch den Kopf schwirren, fehlen ihm einfach die technischen Mittel. Er glaubt nicht wirklich daran, dass er seine Vision auf die Straße bekommt. Auch deshalb konzentriert er sich in den folgenden Jahren nicht mehr auf eigene kreative Projekte, sondern darauf, eine Infrastruktur aufzubauen, die alles ermöglichen soll, was Filmschaffende sich nur erträumen können. Aber mit einer Bedingung. Alles findet auf der Skywalker Ranch statt. Lucas Film für Produktion, Industrial Light and Magic, ILM, für Spezialeffekte, Skywalker Sound für Ton, Lucas Arts für Videospiele, alles unter demselben Dach, alles auf einer Ranch. Was das bedeutet? Wenn ein anderes Studio ILM für ihre Effekte haben will, arbeiten sie auf Lucas Gelände, nach Lucas Regeln und zu Lucas Preisen. ILM produziert Effekte für Indiana Jones, Jurassic Park, Pirates of the Caribbean und 100 andere Filme. Allein damit verdient Lucas über Jahrzehnte Millionen, ohne auch nur einen einzigen eigenen Film zu drehen. Und dann ist da noch der einzig wirklich schlechte Deal, den George Lucas auf seinem Weg je abgeschlossen hat. Aber gerade deshalb sollte er nicht unerwähnt bleiben. Anfang der 80er hat Lucas in seiner Digital Division ein kleines Team, das mit computeranimierter Grafik experimentiert. Die Technologie ist damals wahnsinnig teuer. Mitten in der Entwicklung braucht Lucas nach seiner Scheidung Liquidität. Er verkauft die Division. Der Käufer? Ein junger Unternehmer aus dem Silicon Valley. Steve Jobs. Der gibt dem Team einen neuen Namen. Pixar. Lucas hat Pixar verkauft, bevor irgendjemand ahnen konnte, was Pixar mal werden würde. Die Jahre ziehen ins Land. George Lucas eröffnet zwar noch ein Star Wars Fahrgeschäft im Disneyland, aber irgendwie ist der große Hype vorbei. Keine Neuankündigung in Sicht. Kenner Toys hat die Produktion der Actionfiguren eingestellt. Der Star Wars Marvel Comic läuft aus. Mitte der 80er gilt die Weltraumsaga als abgeschlossen. Die Fans nennen diese Phase später die Dark Times. Und dann passiert etwas Unerwartetes. 1991 erscheint ein Star Wars Roman, Erben des Imperiums, von Timothy Zahn. Lucas hat dem Verlag eher widerwillig grünes Licht gegeben. Er geht davon aus, dass ihn sowieso niemand kauft. Die erste Auflage von 60.000 Exemplaren ist innerhalb von einer Woche ausverkauft. Das Buch steigt auf Platz 1 der New York Times Bestsellerliste und bleibt dort 29 Wochen. Lucas sieht die Zahlen und ist verblüfft. Die Leute haben Star Wars immer noch nicht vergessen? Warten die etwa auf mehr? Eine Fortsetzung? Wenn ihr die ganze Story hören wollt, wie Episode 1, die dunkle Bedrohung, Episode 2, Angriff der Klonkrieger und Episode 3, die Rache der Sith entstanden ist, dann hört euch unseren Podcast Imperium, die Star Wars Story an. Sorry, es passt nicht alles in dieses Video und der ganz große Deal, der fehlt ja noch. Januar 2012. In der Walt Disney Studios Kantine in Burbank. George Lucas sitzt Bob Iger gegenüber, dem CEO von Disney. Lucas ist inzwischen 67 Jahre alt. Er spricht über seinen Ruhestand, über Loslassen, über das, was mit Lucasfilm passieren soll, wenn er nicht mehr da ist. Dann sagt er die drei magischen Worte, die Iger fast vom Stuhl hauen. Ich will verkaufen. Was folgt, ist eine der spektakulärsten Verhandlungen in der Geschichte der Unterhaltungsindustrie. Lucas will den Pixar-Deal. 7,4 Milliarden Dollar hat Disney 2006 für Pixar bezahlt. Iger lehnt ab. Er nennt ein Gegenangebot. 3,5 Milliarden. Lucas lehnt ab. Er will mindestens das, was Disney für Marvel bezahlt hat. 4 Milliarden. Am Ende einigen sie sich auf 4,05 Milliarden Dollar. Davon 2,2 Milliarden direkt aufs Konto, der Rest in Disney-Aktien. Lucas bekommt rund 40 Millionen Disney-Anteile. Damit wird er über Nacht zum zweitgrößten Einzelaktionär des Konzerns. Auf Platz 1 ist der Nachlass seines verstorbenen Freundes Steve Jobs. Stellt euch das mal kurz vor. Lucas verkauft Lucasfilm an Disney. Und die Disney-Aktien, die er dafür bekommt, liegen in einem Konzern, der durch spätere Deals auch 20th Century Fox gehören wird. Also das Studio, dem er 1975 die Merchandise-Rechte abgeluchst hat, gehört am Ende teilweise ihm. Das nennt man wohl ein Full-Circle-Moment. Herbst 2015 auf der Skywalker Ranch. George Lucas sitzt in seinem privaten Kinosaal. Kathleen Kennedy und J.J. Abrams zeigen ihm den Rohschnitt von Episode 7, das Erwachen der Macht, dem ersten Star Wars Film unter Disney. Lucas schaut zu. Sein Urteil? Da ist nichts Neues dabei. Star Wars war für ihn bisher immer der Sprung ins Unbekannte. Neue Welten, neue Ideen, keine Nostalgieausschlachtung. Seine Story-Outlines für Episode 7 bis 9 hat Disney jedoch komplett verworfen. Episode 7 startet 2015 mit Einspielergebnissen von mehr als 2 Milliarden Dollar weltweit. Ein Sensationserfolg. Aber dann beginnt das Modell zu schwächeln. Episode 8 bringt nur noch 1,3 Milliarden. Das Spin-off Solo wird 2018 zum ersten finanziellen Flop der Franchise-Geschichte. Disney hat versucht, das Marvel-Modell auf Star Wars zu übertragen. Ein Film pro Jahr, planbar, skalierbar, risikoarm. Das Problem? Star Wars funktioniert nicht wie ein Fließband. Star Wars braucht Herzblut. Es ist ein emotionaler Höhepunkt. Etwas, in das George Lucas mehr als einmal gesundheitlich und finanziell all-in gegangen ist. Disney zieht die Reißleine und verlagert das Franchise ins Streaming. Disney Plus produziert eine Star Wars Serie nach der anderen. Manchmal funktioniert es hervorragend wie bei Andor, manchmal wirkt es wie Fast Food. Jede Woche etwas Neues, aber irgendwann schmeckt irgendwie alles gleich. Was bleibt? Die investierten 4 Milliarden Dollar hat Disney längst zurückgeholt. Allein die Lizenzprodukte bringen jährlich 2 bis 4 Milliarden Dollar Umsatz. Das Imperium steht. Auch wenn der Schöpfer nicht mehr am Steuer sitzt. Was bleibt von der Geschichte von George Lucas? Zunächst mal, natürlich, 4,05 Milliarden Dollar allein für den letzten Deal mit Disney. Das ist schon mal eine ganze Menge. Seine wichtigste Lektion war vielleicht, dass Macht im Unterhaltungsgeschäft nicht durch Ruhm kommt, nicht in Talent liegt und auch nicht auf einem Oscar ruht. Manchmal entsteht sie im Kleingedruckten. Er hat 1975 auf 350.000 Dollar Honorar verzichtet und dafür Rechte bekommen, die Milliarden wert waren. Die beste finanzielle Entscheidung in der Geschichte Hollywoods war also, weniger Geld zu verlangen. Hat Lucas dabei alles richtig gemacht? Natürlich nicht. Die Prequels haben er und die Fans nie ganz überwunden. Der Verkauf an Disney war für ihn persönlich ein schmerzhafter Abschied. Und ob das, was Disney aus Star Wars gemacht hat, seiner ursprünglichen Vision entspricht, darüber streiten die Fans bis heute in jeder verfügbaren Kommentarspalte. Aber das Imperium, das wacht über allem. Und sein Grundstein war ein schüchterner Filmstudent aus Kalifornien, der die Industrie durchschaut und an seine Vision geglaubt hat. Wenn ihr mehr über Unternehmensgeschichten hinter den größten Franchises der Welt hören wollt, abonniert diesen Kanal, gönnt uns ein Like, damit wir weiterhin solche Videos für euch produzieren können und hört rein bei unserem Podcast Imperium, die Star Wars Story. Da sind noch mehr Infos drin, die hier nicht mehr in das Video reingepasst haben. Natürlich überall da, wo ihr Podcast hört. Ciao.